Uns allen ist es eine große Freude, dass wir heute hier beim Forum Pater Karl Wallner begrüßen dürfen, der heute zu uns sprechen wird über das Thema der Heilige Geist, der reinigt und entflammt. Pater Karl Wallner ist von den Zisterziensern in Heiligen Kreuz. Er wird heute leider nicht singen, dafür sind die Zisterzienser natürlich in den letzten Monaten auch ganz berühmt geworden. Wir freuen uns, dass Sie zu uns sprechen werden.
Einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, dass ihr mich als Österreicher hier in Bayern verstehen werdet. Und ich möchte euch zu dem wunderbaren Wetter gratulieren, denn der 5. August ist ein Mariengedenktag mit dem Namen Maria Schnee, weil im 5. Jahrhundert hat es am 5. August auch einmal in Rom geschneit. Der Schnee ist auf dem Esquilin-Hügel sogar liegen geblieben. Die Folge davon war, dass man dort gleich eine Marienkirche gebaut hat, denn der Schnee gleichsam als das Zeichen des Herabsteigens der Gnade, als Symbol für Maria. Also Gott sei Dank haben wir hier keinen Schnee. Ich grüße ganz besonders alle Priester und alle zukünftigen Priester, alle Ordensfrauen und zukünftigen Ordensfrauen, alle Jugendlichen, Burschen und Mädchen und zukünftigen Eheleute, die unter euch sind und alle, die hier sind. Ganz besonders die geistlichen Schwestern. Wenn ich nicht Zisterzienser geworden wäre, wäre ich Zisterzienserin geworden. Also, das Thema ist ziemlich schwierig und ich bin froh, dass wir jetzt so viel zum Heiligen Geist gebetet haben, denn es geht um den Heiligen Geist als reinigendes Feuer. Ihr habt schon viel über den Heiligen Geist gehört, obwohl er doch eigentlich der Unfassbare ist. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, die ausgegossen wird in diese Welt hinein. Und der Heilige Geist ist immer der Geist Jesu. Das ist das Erste, was ich euch sagen möchte. Und jetzt wird es ein bisschen theologisch im ersten Teil, im zweiten und dritten Teil wird es dann praktischer. Der Heilige Geist ist immer der Geist Jesu Christi. Er ist kein Allerweltsgeist. Er ist kein Zeitgeist. Er ist kein gnostischer Geist. Und er ist schon gar kein Gespenst. Es ist der Geist Jesu. In der Kirche gibt es zwei verschiedene Weisen, wie man Dinge betrachten kann. Das eine ist praktisch und das andere ist theologisch. Die Theologen haben 379 Jahre gebraucht, bis sie das erste Mal ein Buch über den Heiligen Geist geschrieben haben. Also 379 Jahre nach der Geburt Christi hat das erste Mal ein Theologe, der heilige Basilius, ein theoretisches Buch über den Heiligen Geist geschrieben. Und die ganze Zeit hindurch hat man schon praktisch aus der Kraft des Heiligen Geistes gelebt. Der Heilige Geist will praktisch erfahren und praktisch erlebt werden. Also das ist so, wie es auch zu einem Auto gibt, es zwei verschiedene Arten und Weisen des Zugangs. Die einen, die wissen genau, was das bedeutet, Kubikzentimeter und wie viel Zylinder der hat und wie viel Spritverbrauch und so weiter. Und dann gibt es andere Typen, die interessiert nur, was bringt mir das Auto? So ein Typ bin zum Beispiel ich. Also ich muss mich reinsetzen, starten und dann muss schnell fahren. Ja? Und außerdem muss es groß genug sein, damit ich mit meinen Knien nicht auf dem Armaturenbrett bin. Nicht? Und so geht das dann dahin. Also wir brauchen diese Sicht des Heiligen Geistes. Was bringt er uns? Was bedeutet er für uns? Der Heilige Geist ist der Geist Jesu und deshalb kann es nie einen Widerspruch geben zum Bekenntnis zu Jesus Christus und zum Bekenntnis zum Heiligen Geist. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief: Darum erkläre ich euch, keiner, der aus dem Geist Gottes redet, kann sagen, Jesus sei verflucht. Und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht im Heiligen Geist redet. Also deshalb müssen wir zuerst auf Jesus Christus schauen, damit wir begreifen, was der Heilige Geist in uns wirken soll, was er wirklich in uns verändern kann und will. Wer ist Jesus Christus? Jesus Christus ist der menschgewordene Gottessohn. Ich bin von Beruf Theologieprofessor und einige sitzen auch hier, die bei uns in Heiligenkreuz studiert haben oder die mich schon als Professor auch erlebt haben und nicht nur als Jugendkatecheten. Und dann gibt es die berühmte dogmatische Frage, ab wann gibt es Jesus? Antwort, dogmatisch, also theologisch, Jesus Christus gibt es erst ab dem Augenblick, wo das ewige göttliche Wort, die zweite göttliche Person, im Leib der Jungfrau Maria Mensch wird. Wisst ihr, wann wir das feiern in der Kirche, liturgisch? Staunen, schweigen. Wann feiern wir denn die Geburt Christi? Wann? Am 25. Dezember. Am 25. Dezember. Die heilige Nacht davor ist die Vorbereitung. Wann Christus geboren wurde, wissen wir nicht. Ein Kind braucht, bis es geboren wurde, habt ihr da schon was davon gehört? Also wie lange das so dauert ungefähr, nicht? Also so 6 Monate, 7 Monate. Wie lange? 9 Monate, bravo. Gut, ich bin doch an einem Ort der Bildung. Wenn wir also vom 25. Dezember 9 Monate vorrechnen, dann kommen wir auf den 25. März. Verkündigung des Herrn. Und sie empfing vom Heiligen Geist. Wer empfing? Maria, die Mutter Jesu, also jene Frau, jener Mensch, der Jesus eine menschliche Identität gegeben hat. In ihr wird die zweite göttliche Person Mensch. Der ewige Sohn, der von Ewigkeit her ist, aus dem Vater geboren, vor aller Zeit, gezeugt, nicht geschaffen, Gott von Gott, Licht von Licht, eines Wesens mit dem Vater. Er wird in der Jungfrau Maria Mensch. Ab diesem Augenblick ist Christus, Jesus Christus. Wodurch wird die zweite göttliche Person Mensch in der Jungfrau Maria? Durch das Ja-Wort der Gottesmutter einerseits, menschliches Wirken, andererseits durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und sie empfing vom Heiligen Geist. Der Geist Gottes ist also jener, der die Menschwerdung in der Jungfrau Maria wirkt. Das heißt also, Jesus Christus wird Mensch durch die Kraft des Heiligen Geistes. Durch den Heiligen Geist kommt der ewige Sohn in die Zeit. Durch den Heiligen Geist wird der unsterbliche Gott sterblich. Durch den Heiligen Geist wird der Unfassbare im Leib der Jungfrau Maria fassbar, lässt sich austragen im Leib einer Jungfrau. Der heilige Ambrosius hat in seinem Hymnus, großer Gott, wir loben dich, Te Deum heißt das auf Lateinisch, formuliert, wie er die Menschwerdung Christi besingt. Er hat dort formuliert, man versteht das auch im Deutschen ganz gut, weil diese Worte sind uns bekannt, non horuisti virginis uterum. Das heißt, Gott hat keinen Horror empfunden, in den Leib einer Jungfrau, in den Uterus einer Frau abzusteigen. Der unendliche Gott wird klein im Leib einer Jungfrau Maria. Übrigens, meine Lieblingsheilige, die kleine Therese von Lisieux, hat gesagt, der 25. März ist mir der liebste Feiertag, denn da war Jesus ganz klein, ja, im Leib der Jungfrau Maria. Da beginnt er, jetzt eben erster Tag, da beginnt er eben im Leib der Jungfrau Maria ganz klein, eben jetzt menschliche Existenz anzunehmen. Und all das wirkt der Heilige Geist. Also er überspannt die Kluft von Ewigkeit zur Zeitlichkeit, von Unendlichkeit zur Endlichkeit. Und das ist ganz typisch für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist immer da, wo Gott aus sich heraustritt und über diese Grenze von Ewigkeit und Zeitlichkeit springt, da, wo diese Kluft übersprungen wird zwischen Unendlichkeit und Endlichkeit, da wirkt der Heilige Geist. Schon am Anfang der Schöpfung lesen wir, als alles Tohu wa Bohu war, wüst und leer heißt das auf Deutsch, da schwebt der Geist Gottes über den Tehom, über der Urflut, über den Abgründen der Urflut. Und er ordnet alles und Leben regt und regelt sich und Ordnung tritt hervor. Also der Geist Gottes wirkt hier göttliche Ordnung, göttliches Werden in dieser Welt. Und dann eben auch bei der Menschwerdung. Der Geist Gottes ist es, der jetzt die Menschwerdung der zweiten göttlichen Person in der Jungfrau Maria wirkt. Und der Heilige Geist wird es sein, der in dir, in den Sakramenten, bei der Firmung Göttliches hervorbringt. Deshalb wird er eingesalbt bei der Firmung in dich. Das zieht dann ein, dieses Chrysamöl, dieses vom Bischof geweihte Öl, zieht in dich ein, so wie der Geist Gottes in deinem Herzen Platz nehmen möchte, mit seiner Kraft. Für Jesus ist der Heilige Geist in seinem irdischen Leben dann auch bleibend. Dieses Band zwischen ihm, dem Sohn und dem Vater. Man könnte sagen, Jesus ist mit dem Vater verlinkt. Link heißt der Verbindungsglied. Und der Heilige Geist ist nicht ein Missing Link, sondern er ist ein Present Link. Er ist immer gegenwärtig. Der Heilige Geist ist immer diese unsichtbare Verbindung zwischen dem menschgewordenen Sohn und dem, der diese Menschwerdung gewirkt hat. Aus dem Vater ist er durch den Heiligen Geist hervorgegangen. Und der Heilige Geist wird deshalb Jesus durch das Leben führen. Der Heilige Geist wird ihn in die Wüste führen. Der Heilige Geist wird aus ihm sprechen. Aber jetzt die wichtigste Frage, weil es geht ja letztlich um uns. Warum ist Jesus eigentlich durch den Heiligen Geist Mensch geworden? Viele haben die Vorstellung, naja, dem ist halt im Himmel langweilig geworden. Der wollte mal schauen, was da auf Erden so los ist. Also das stimmt nicht. Er ist auch nicht Mensch geworden, weil er uns durch ein metaphysisches Spektakel jetzt beeindrucken wollte, weil er nichts Besseres zu tun hatte, weil er uns gleichsam Rätsel aufgeben wollte. Ja, wie ist das vorstellbar, dass der unendliche Gott da als Mensch zu einer bestimmten Zeit über die Straßen eines verlassenen Landes namens Judäa, Galiläa da jetzt dahin zieht? Nein, Gott ist Mensch geworden, um uns von den Sünden zu erlösen, weil er uns in unserer Endlichkeit die unendliche Liebe zeigen wollte und weil er uns von unserer Lieblosigkeit befreien wollte, weil er unser Herz, unser menschliches Herz weiten wollte. Diese Stenose, diese Verengung jetzt eben, die wir haben in der Kraft zu lieben, die wollte er weiten. Und er wollte uns diese Liebe zeigen, indem er für uns am Kreuz gestorben ist. Jesus ist Mensch geworden, um für uns zu sterben. Es gibt keinen anderen Grund, warum er Mensch geworden ist. Die Bretter, aus denen die Krippe von Bethlehem gezimmert ist, sind aus demselben Holz wie die Balken des Kreuzes. Und der Geist wirkt deshalb die Menschwerdung immer schon hin auf das Kreuz und die damit verbundene Sündenvergebung. Und dann stirbt Jesus also am Kreuz, Ziel der Menschwerdung. Symbol deshalb für uns Christen geworden. Das Henkerswerkzeug, das Kreuz, der grausamsten Todesart, die man in der Antike kannte, wird zum Zeichen der Erlösung. Der Evangelist Johannes schildert es so, an jenem Karfreitag der Welt, als der menschgewordene Sohn Gottes am Kreuz ausgespannt hängt, der König auf dem blutigen Thron, das Lamm, das sich selbst zum Schlachten bestimmt hat, da sagt er, nachdem er vom Essig genommen hat, da sagt Jesus als letztes Wort bei Johannes, es ist vollbracht. Und dann fügt der Evangelist Johannes, der große Theologe, hinzu, kai paredo kento pneuma. Das ist griechisch und heißt wörtlich übersetzt, er übergab den Geist, er übergab das Pneuma. Wir übersetzen, er gab seinen Geist auf. Und das ist in unsere Umgangssprache so eingegangen, dass es selbst in sehr banalen Zusammenhängen verwendet wird. Wenn ein Auto eingeht oder der Computer eingeht, dann sagt er, der Computer hat seinen Geist aufgegeben. Ja. Aber hier eine hohe theologische Bedeutung. Jesus übergibt den Geist. Bei Lukas wird es formuliert, ex epneusen. Er hauchte den Geist aus, das Pneuma aus. Liebe Jugendliche, liebe Freunde, der Geist ist die erste der drei großen Gaben, die Christus zur Sündenvergebung am Kreuz macht, die der unsterbliche Gott in seinem Sterben der Welt übergibt. Das erste ist der Geist, das zweite das Blut, das dritte das Wasser. Der Geist, den der Vater übergibt, das ist der Geist, der in die Welt hineingehaucht wird, dann noch einmal am Ostermorgen und noch tiefer am Pfingsttag. Es ist der Geist, der alles neu macht, der Veränderung wirkt und Reinigung hervorbringt. Die zweite Gabe ist das Blut. Wir lesen bei Johannes, nachdem Christus gestorben ist, paredo kendo pneuma, nachdem er den Geist übergeben, ausgehaucht hat in die Welt hinein, da tritt ein Soldat an ihn heran und er stößt jetzt diesen Leib auf. Die Seite wird aufgestoßen, das Herz wird getroffen. Und aus diesem Herzen, aus dieser Seite fließen Blut und Wasser heraus. Und sofort bewirkt dieses Blut, was es bewirken soll, nämlich in diesem Soldaten den Glauben. Und er, der es gesehen hat, der hat es bezeugt, damit auch ihr glaubt. Der Glaube. Damit deutet Johannes die Eucharistie an. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Nicht des Bundes, der mit dem Blut von Lämmern und Böcken geschlossen worden ist auf dem Sinai. Nicht des Bundes, der immer wieder erneuert werden musste durch die Opfer im Tempel, durch die Tieropfer, sondern mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird. Und lest doch einmal Johannes 6. Wir werden jetzt nach diesem Vortrag vor dem Allerheiligsten ja niederknien. Lest doch einmal das 6. Kapitel bei Johannes, wo Jesus selbst eben diese Speise auslegt, die er gibt in der Eucharistie. Mein Brot ist wahr, mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Jeder, der mich isst, wird durch mich leben. Das Blut, das ausfließt, deutet die Eucharistie an. Und das Dritte, das Jesus vom Kreuz weg schenkt, das ist das Wasser, das aus dem Herzen des Herrn fließt. Nicht eine medizinische Besonderheit, eine Segregation, die da geschehen ist, sondern Andeutung und Vorauszeichen der Taufe und damit der Vergebung der Sünden. Die Taufe vergibt die Sünden. Und die Sündenvergebung ist erst ab dem Kreuz endgültig geschehen. Der ewige Himmel eröffnet sich in diesem Augenblick, weil die ewige Liebe aus dem ausfließenden Herzen des Herrn offen steht. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt von Mel Gibson, Passion of Christ. Das ist meines Erachtens ein großartiger Film. Und da gibt es eine Szene, die finde ich also nicht nur grenzgenial, sondern genial, das ist die Kreuzigung. Wie Christus am Kreuz stirbt, da sieht man das Kreuz auf Golgatha und plötzlich dann geht die ganze Kamera nach oben und man betrachtet Golgatha gleichsam vom Himmel aus und dann löst sich dieses Bild auf und wird zu einer großen Träne, die vom Himmel auf die Erde hinabfällt und in dem Augenblick, wo diese Träne, dieses Wasser der Träne Gottes des Vaters auf die Erde fällt, erbebt die Erde. Das ist die Taufe. Die Erde erbebt, weil Gott mit dem Tod seines Sohnes endgültig den Menschen sagt, ich vergebe euch eure Sünden, ich wasche euch rein, ich nehme das weg, was ihr selbst nicht wegmachen könnt. Ich wirke die allgemeine Verzeihung der Sünden. Daher ist das Sakrament der Sündenvergebung die Taufe geboren aus dem Wasser, das aus dem Herzen des Herrn am Kreuz fließt. Wir bekennen es auch immer, wenn wir im Glaubensbekenntnis die Werke des Heiligen Geistes bekennen. Diese sind, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, erstes Werk des Heiligen Geistes. Die Vergebung der Sünden, damit ist die Taufe gemeint. Die Auferstehung der Toten und an das ewige Leben. So bekennen wir im apostolischen Glaubensbekenntnis. Und die Taufe ist dieses Werk der Vergebung der Sünden. Wenn du nach der Taufe sündigst, dann hast du ein anderes Sakrament, damit du wieder in diesen Zustand der Taufe zurückkehren kannst. Das ist die Beichte. Aber die Taufe vergibt grundsätzlich alle Sünden. Ich habe einen jungen Mann mit, den Robert, der ist mir von einer Sportwoche, komm mal rauf, Robert, dass dich die Leute sehen. In Heiligenkreuz sind wir ein sehr sportliches Kloster. Seit 8 Jahren haben wir so einen, komm mal her, er ist ein bisschen schüchtern, ja. Da. Aber er ist mir von einer Sportwoche geblieben, man sieht das auch ein bisschen. Eine Woche Training in Heiligenkreuz und man schaut so aus. Nein, er hat schon vorher trainiert, ja. Und bei der Sportwoche wollte er dann unbedingt beichten gehen, wie die anderen Burschen auch. Dann sind wir draufgekommen, dass er noch gar nicht getauft ist, ja. Er war dann beichten, aber die Sündenvergebung wird dann erst durch die Taufe gewirkt, ja, die ich dann nächstes Ostern ihm spenden werde. Ja. Also give him a big hand, macht einen Applaus für ihn. Danke. Also das ist wirklich, durch die Taufe werden alle Sünden vergeben. Ja. Ihr habt ja Pech, nicht? Also ihr seid schon getauft, nicht? Deshalb müsst ihr beichten gehen. Er müsste nicht beichten, nicht? Mit der Taufe. Erst was nach, ja, vor 2 Jahren habe ich einen Opernsänger getauft, nicht? Und der hat dann, ist dann gleich eine Woche, der wollte immer vor der Taufe, wollte noch beichten gehen. Sag ich, na, das brauchst du nicht, ja. Und wehe, wenn du dich nach der Taufe, der hat so eine Sehnsucht nach der Beichte, wehe, wenn du dich jetzt bemühst, möglichst schnell viele Sünden zu begehen, ja, damit du dann beichten gehen kannst. Ja. Also, die Taufe wirkt die Vergebung der Sünden und sie ist vom Kreuzweg geschenkt. Also, all das geht jetzt aus dem sterbenden Herrn hervor. Und deshalb heißt es auch im 1. Johannesbrief, im 5. Kapitel, drei sind es, die Zeugnis ablegen. Der Geist, das Blut und das Wasser. Und diese drei sind eins. Nämlich die Erneuerung des Lebens, die Wahrheit, die Gott uns schenkt, weil wir zur Liebe befreit sind. All das wird uns geschenkt vom gekreuzigten Herrn. Ihr werdet jetzt sagen, Pater Karl, du wolltest doch über den Heiligen Geist predigen. Aber mir ist das wirklich ein Anliegen, ja, weil ich eben auch Theologieprofessor bin, dass ich nicht nur gleich jetzt über die Wirkung des Heiligen Geistes in uns spreche, sondern auch einmal erkläre, warum wir das so glauben. Der Glaube ist so etwas Wunderbares und wir müssen so froh sein, dass wir jetzt auch diesen Papst haben. Ja. Hier in der Nähe, ja, ist er geboren, in Marktlam Inn, nicht? Leider ein bisschen zu weit weg von der österreichischen Grenze, aber Bayern ist noch nicht so ganz Deutschland, nicht? Noch ein bisschen Österreich. Ja. Und außerdem sind wir eine EU, eine Eucharistische Union als Katholiken, also sind Ländergrenzen ohnehin ziemlich wurscht. Also, ich wiederhole noch einmal. Jesus ist gekommen, um dir die Sünden zu vergeben. Er hat keinen anderen Grund, Mensch zu werden und am Kreuz zu sterben, als dich von deiner Lieblosigkeit und Gottlosigkeit und Hingabeunfähigkeit zu befreien. Deshalb hat er diese Hingabe, die radikaler nicht sein sollte, gesetzt im Kreuzestod. Und die Frucht des Kreuzestodes ist die Vergebung der Sünden. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Und die Wirkung der Sündenvergebung geschieht durch den Heiligen Geist. Johannes schildert dann auch, wie der Auferstandene in die Mitte seiner Jünger tritt. Das wird oft dargestellt auf diesen Darstellungen, nicht? Das hat uns dann die säkulare Welt nachgemacht, die weltliche Welt, die uns immer nachäfft, ja, die uns an Weihrauch gestohlen hat für ihre Nebelinszenierungen in den Diskotheken und so weiter und so fort, nicht? Also Jesus steht, so die barocken Darstellungen mit dem Victory-Zeichen, nicht? Steht als Auferstandener vor seinen Jüngern. Nicht, weil er V macht, sondern weil er die verklärten Wunden zeigt. Und Johannes 20 schildert das sehr eindrucksvoll, als er in die Mitte seiner Jünger tritt. Da ist das Erste, was der Auferstandene, der gekreuzigte Auferstandene, ihnen sagt. Nein, er sagt zuerst gar nichts, er tut etwas. Er haucht sie an und sagt dann, empfangt den Heiligen Geist. Wenn ich den Robert Katechumenen salben werde, bei der nächsten Jugendvigil im September, dann werde ich ihn auch anhauchen. Ja? Das sieht der Ritus so vor, nicht? Also wenn jemand das eben wirklich Gottes Geist einfährt, empfangt den Heiligen Geist, sagt Jesus zu seinen Aposteln. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Und das sagt Jesus nicht zu Superstars der Frömmigkeit, die er da vor sich hat, sondern er spricht zu Verrätern, er spricht zu Feiglingen. Das sind die Apostel damals gewesen, erbärmlicher Versager. Niemals soll es geschehen, hat Petrus beim Abendmahl gesagt, dass dich einer von uns verrät. Der hat dann dreimal gezittert und gesagt, ich kenne ihn nicht. Ja? Urbild auch unserer Feigheit, der Unfähigkeit, unseren Glauben heute zu bekennen. Und doch wird Jesus eben diesen Feiglingen und Versagern, den Aposteln, den ersten Bischöfen und Priestern, den Heiligen Geist übergeben, der die Sünden vergibt. Er wird ihnen diesen Geist einhauchen, der aus seinem geöffneten Herzen immer da herausweht. Denn die Wunden seiner Kreuzigung, die schließen sich niemals. Sie sind verklärt als der strahlende Unterpfand der ewigen Herrlichkeit. Ich komme jetzt zum zweiten Teil. Der wird kürzer und dann der dritte wird noch kürzer. Der zweite Teil wird ein bisschen praktischer. Nämlich, wie wirkt jetzt dieser Heilige Geist, der von Golgatha weg in diese Welt ausgehaucht worden ist, vom Ostermorgen eingehaucht ist als Geist der Sündenvergebung und der dann zu Pfingsten die Kirche bilden wird, Wie wirkt dieser Heilige Geist in uns? Er wirkt zunächst einmal dadurch in uns, dass er jetzt hoffentlich in allen das Bedürfnis entsteht, uns nicht weiterhin einzureden, dass wir keine Sündenvergebung brauchen. Dass wir uns nicht anlügen und sagen, ich werde selber mit meinen Sünden und Fehlern fertig. Wer sagt, ich habe keine Sünden, der belügt und betrügt sich selbst. Der schwindelt sich mit einer Ausrede durchs Leben. Unsere Sünden kleben immer an uns, wenn Gott sie nicht abwäscht. Es ist ja ganz lustig, nicht? Also wenn man sich das anschaut, in den letzten Jahren ist dieses große Sakrament der Sündenvergebung, die Beichte, vielfach verkommen. Bei uns wird es geschätzt. In den ganzen, dort wo die Kirche lebt, dort wird die Beichte geliebt. Das ist ein unglaubliches Bedürfnis bei jungen Leuten auch da, die Beichte wiederzuentdecken. Deshalb rede ich auch darüber. Nicht? Und was ist geschehen, wo man die Sünden sich ausredet? Da setzen sich dann Leute ins Fernsehen, in Talkshows und erzählen ihre ganzen Perversitäten einem lüsternen Millionenpublikum. Also das Bedürfnis jetzt eben, dieses Böse, dieses Falsche, das in uns ist, nach außen zu tragen, das ist ganz stark im Menschen. Johannes sagt im ersten Johannesbrief in 3 Versen, was wir brauchen. Er sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünden haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von Unrecht. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, dann machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das ist ein sehr ernstes Wort, das er da sagt. Gott zum Lügner machen, warum? Da sage ich, ich bin ein Christ, ich glaube an Christus. Aber das Eigentliche, das Christus bringen wollte, die Sündenvergebung, den eigentlichen Grund, warum er am Kreuz gestorben ist, nämlich mir meine Sünden zu vergeben, dass ich, na danke, das brauche ich nicht. Ja? Da machen wir Gott zum Lügner. So formuliert es Johannes. Was geht uns das an? Ja? Was geht es mir an, sagen die Wiener. Ja, es geht dich an, weil er für dich gestorben ist, weil er dir deine Sünden vergeben wollte. Der Heilige Geist ist nun dieses Mittel der Sündenvergebung, denn alles Unheil kommt aus dem Bruch des Gottesverhältnisses. Die Heilige Schrift bezeichnet diesen Bruch mit Gott als Tod. Lohn der Sünde, schreibt Paulus, ist der Tod. Deshalb sprechen wir bei schweren Sünden auch von Todsünden, weil dieses Verhältnis mit Gott getötet worden ist. Alle Heillosigkeit kommt aus der Unheiligkeit und darum brauchen wir das Feuer des Heiligen Geistes zur Umkehr. Wir brauchen dieses Angehauchtwerden, Paredo kento pneuma. Wir brauchen dieses Übergebenwerden des Heiligen Geistes. Also kurz, du sollst dich bekehren und nicht länger lügen. Es gibt dieses Lied, ich glaube von DJ Ötzi stammt es. Übrigens, wir sind ja als Heiligenkreuzer Zisterzienser mit unserer CD, wie heißt schon wieder, Chant, Music for Paradise, habt schon gehört davon? Aber wir sind in den Hitparaden, in Deutschland auch Gold und so weiter und so fort. Und das Lustige war, in den englischen Top 10 waren in der ganzen Geschichte nur 2 österreichische Sänger. Und dann jetzt eben wir Heiligenkreuzer Mönche. Ne? Das eine ist der Falco, weiß nicht, ob der gekannt wird. Ja, ein bisschen crazy. Elend gestorben auch. Und das zweite ist der DJ Ötzi, ist der bekannt? Ja, und dann eben mit uns ist jetzt die wahre Madonna in den Top 10 angekommen, ja, weil wir haben diese komische Madonna da, ist weit hinter uns. Na, auf jeden Fall, ihr kennt den Refrain, ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol, ja, völlig crazy. Trifft aber genau dieses Lebensgefühl, das viele heute haben, nicht? Diese Autosuggestion, nicht? Ich bin so schön. Ich bin so toll und so weiter, nicht? So machen sich die Leute heute selber etwas vor, nicht? Wie ein Drogensüchtiger, ich komme jederzeit los, ja? Ich kann immer aufhören damit, ja? Unsinn. Wir kommen nicht los. Wir müssen uns helfen lassen. Und deshalb weht Gott uns den sündenvergebenden Heiligen Geist entgegen. Das Erste, was der Heilige Geist in euch wirken sollte, damit ihr wirklich Sündenvergebung erleben könnt, ist Traurigkeit. Ja, wirklich Traurigkeit. Nämlich die Erkenntnis, ich bin nicht so schön, ich bin nicht so toll, ja, wie ich es mir selbst vormache. Einmal zu erkennen, um Gottes Willen, ja, was ist denn da los mit mir? Das ist so, wenn jemand abnehmen will, dann braucht er eine Motivation. Motivation kann es schon sein, wenn er sich zum Beispiel einmal in den Spiegel schaut und nicht einzieht. Ja, einmal realistisch in den Spiegel schaut, Hängebauch und so weiter und so fort. Nicht? Oder sich sogar in Badehose vor den Spiegel stellt. Oder sich fotografiert in Badehose und dieses Bild dann auf den Desktop von seinem Computer gibt. Also den Realismus brauchen wir einmal, ja, damit wir traurig werden. Das kann motivieren. Traurigkeit, die aus der realen Selbsterkenntnis kommt. Der ich sein möchte, grüßt traurig den, der ich bin. Die Traurigkeit des verlorenen Sohnes, das wäre ganz wichtig. Aber wir sind zugleich nicht, das Traurigkeit ist ja nichts Gutes, ja. Aber in unserem Fall schon, denn wir sind nicht in Gefahr, in der Traurigkeit dann hängen zu bleiben. Für die Welt ist das schrecklich. Die Welt muss sich das Böse ausreden. Die Sünde darf es dort nicht geben, weil man ja nicht selbst von der Sünde loskommt. Und deshalb ist alles in der Welt ein Fake, eine Fiction, ein großer Betrug. Wir sind so schön, wir sind so toll, nicht? Das wird einem autosuggestiv jetzt eben eingeredet und es wird gleichsam die Selbsterkenntnis, die zur Traurigkeit führen würde, zur heilsamen Traurigkeit, bekämpft. Der Heilige Geist lässt dich nicht in der Traurigkeit. Wenn du deine Sünden siehst und erkennst, dann darfst du dich zugleich schon darüber freuen, dass er sie dir vergeben möchte. Es ist eine heilsame Traurigkeit. Es ist eine Traurigkeit, die zum Neuanfang führt. Wenn du dich heute irgendwo hinsetzt, heute ist der Abend der Barmherzigkeit, wo viele Priester für die Beichte bereit sein werden und wo er dieses Sakrament, wo euch der Heilige Geist durchwehen wird und reinigen wird und kräftigen wird, empfangen dürft, dann nimm dir vorher Zeit. Lass diese Traurigkeit auf dich wirken, auch die Scham. Ja? Also das zu erkennen, was nicht stimmt in deinem Leben. Rede es dir nicht aus, nimm es an. Auch die Kirche ist aus der Traurigkeit geboren, aus jenen 9 Tagen, wo scheinbar der Herr sich nach der Himmelfahrt zurückgezogen hat. Und das Wort ist in den Ohren nachgeklungen, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, aber die Kraft war nicht da. Die Kraft, die dann kommt aus dem Heiligen Geist und dann kommt Feuer, Geistausgießung, Neuanfang, Aufbruch. Und der Geist wirkt am Pfingsttag auch sofort das, was uns Sünde vergibt, nämlich die Taufe. Wir lesen da in der Apostelgeschichte, dass 3000 Männer am selben Tag getauft worden sind. Wir haben bei uns in Heiligenkreuz monatlich eine Jugendvigil, ein sehr steiles Nachtgebet mit Jugendlichen, wo 1,5 Stunden ganz intensiv gebetet wird. Wir haben gesagt, wir sind Mönche, das, was wir am besten können, ist beten. Wir werden keine Diskothek für Jugendliche machen und nichts Oberflächliches, sondern die zu uns kommen, die sollen bei uns in die Schule des Gebetes gehen. Da haben wir alles, Rosenkranz, Anbetung, kurze steile Predigt, eine Prozession und so weiter, stilles Gebet, freies Gebet, Lobpreis und so weiter. Und es kommen mit Begeisterung immer in unsere überfüllte Kreuzkirche 200 Jugendliche mindestens. Und jetzt haben wir eingeführt, weil wir gesehen haben, das geht nicht mehr, die Jugendlichen sind oft bis 2 Uhr in der Nacht dann angestellt gewesen, um zu beichten. Jetzt brauchen wir 4 Beichtpriester jedes Monat. Und jetzt haben wir das eingeführt und sagen den Jugendlichen auch, bitte geh jeden Monat beichten. Einmal in der Woche am Sonntag in die Heilige Messe, einmal im Monat beichten. Wir brauchen das heute ganz stark eben jetzt immer wieder diese neue Erfahrung der Vergebung. Denn du brauchst nicht glauben, wenn du einmal beichten warst, nicht? Das ist die Naivität von Neubekehrten, wie ich mit 18 auch nach vielen Jahren das erste Mal wieder beichten war, mit schamrotem Kopf. Nicht? Da bin ich mit einer enthusiastischen Freude rausgekommen. Hurra, jetzt bin ich heilig. Gut, darüber wollen wir nicht sprechen, was dann nachher passiert ist. Man fällt ja dann sofort wieder auf die Nase. Und deshalb ist das wirklich ein Sakrament, das immer wieder zur Verfügung steht. Ich bin am Schluss. Wie sollen wir beichten? Der Heilige Geist also will dich reinigen, Er möchte dich in der Gewissenserforschung zur Selbsterkenntnis führen. Er möchte dir heilsame Traurigkeit über den Zustand deiner Seele schenken und dann möchte er dir Freude schenken. Es gibt keine größere Freude als die, die kommt aus einer guten Beichte. Beichten ist zugegeben unangenehm. Ja, also wenn jemand sagt, hui, ich gehe so gern beichten, ja, ich sage so gern, was für ein kleines Schweinchen ich bin, dann hat er irgendeinen Schuss und braucht einen Psychiater. Ja. Also beichten ist immer unangenehm. Ja, ich gehe regelmäßig alle 14 Tage beichten, es ist immer unangenehm. Immer unangenehm. Also, wenn es darum geht, sich als großartig hinzustellen, wir merken ja, dass wir mit unseren Freunden reden, nicht, was wir da alles erzählen und wie wir toll sind und wie wir cool sind. Also das schaffen wir ja leicht, nicht? Aber dann eben jetzt dort einem Priester zu sagen, die dunklen Seiten, die ich habe, also das ist schwer. Wir brauchen deshalb schon vorher den Beistand des Heiligen Geistes, der uns Mut gibt, zum Beichten zu gehen und der uns auch den Mut gibt, alles zu sagen. Also bitte nichts verschweigen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Der heilige Don Bosco, großer Jugendapostel, hat einmal in einer Vision gesehen, die Kirche war voll mit Jugendlichen und alle haben sich auf die Beichte vorbereitet und dann hat er plötzlich hinter jedem Jugendlichen einen hässlichen Dämon gesehen, der denen den Mund zuhält von hinten. Also es hat keinen Sinn, also diese Dämonen des Verschweigens da jetzt eben zur Beichte mitzunehmen, sondern den Mund zu öffnen, wirklich alles sagen. Gerade dort, wo man sich am meisten schämt, ist es oft am wichtigsten. Der Heilige Geist will ja nicht, dass du ihn anlügst. Er kennt ja alles schon. Er kratzt ja schon, scrutat cor heißt es. Also er kratzt ja schon immer herum da, in den Abgründen eben jetzt deines Herzens. Man kann Gott ja mit seinen Sünden nicht schockieren, er ist doch allwissend. Eine kleine Gewissenserforschung. Wenn man beichtet, dann mache ich das immer so, dass ich mir drei Fragen stelle. Weil das war für mich als Jugendlicher eine große Not. Ja? Also ich wollte beichten gehen, aber ich wusste nicht, was soll ich beichten. Ja? Also eine große Not auch jetzt eben dann. Und bitte auch eine Hilfe, schreibt euch einen Zettel, ja, wenn es euch schwerfällt. Schreibt euch einfach, wenn ich das gewusst hätte als Jugendlicher, hätte ich mir viel erspart. Ich dachte immer, das ist so eine Auswendig- und Aufsageübung. Nein, mach da einen Zettel, ja. Aber ich kann dir nur sagen, ja, jeder Priester wird schockiert sein, wenn du mit 4 DIN A4 Seiten kommst. Ja? Also so ist das nicht gemeint. Ja? Also und auch bitte, also nur das Wichtigste. Ja, auch, ja, also der Heilige Geist soll euch das sagen. Aber beim Beichten kannst du nie irgendwas falsch machen, möchte ich auch nur dazu sagen. Also fragen wir uns mal, wie ist mein Verhältnis zu Gott? Vertikale Dimension. Wie ist mein Verhältnis zu den Mitmenschen? Zweite große Frage, die horizontale Dimension. Die dritte Frage, mein Verhältnis zu mir selbst. Einige Punkte möchte ich herausgreifen. Frag dich doch einmal, was sind deine Götzen? Was hindert dich, Gott zum Mittelpunkt deines Lebens zu machen? Gott ganz zu vertrauen, ihn so zu ehren, wie er selbst es verdient, durch den Besuch der Heiligen Messe, tägliches Gebet, Kraft schöpfen daraus. Denk darüber nach, was dich schwer macht, was dich hinunterzieht, was dich belastet. Fang mit dem Schweren an. Dein Egoismus, was dich hindert, dich der Liebe zu öffnen. Sich selber nicht annehmen können. Minderwertigkeitskomplex, weil ich mich nicht geliebt fühle. Aggressionen, Hass, Rachegefühle. Nicht vergeben wollen. Neid, falscher Umgang mit der Sexualität. Zu viel Fernsehen, Alkohol, Drogen, also alles, was behindert und belastet. Der Teufel hat verschiedene Leinen, sagt der heilige Don Bosco, mit denen er die Menschen fesseln kann. Der Teufel stinkt ja nicht. Seine Ketten sind schöne, goldene Ketten. Am Anfang, da ist das alles verlockend. Und irgendwann ist man festgezerrt, angekettet, wird unfrei und beginnt in Gleichgültigkeit zu verfallen und schließlich oft sich selbst zu hassen. Drogen und Alkohol, noch einmal. Fernsehen, heute Internet, auch die Pornografie im Internet. Per Mausklick bist du in Sodom und Gomorra. Beichte das. Scheinfreunde, die man hat, Scheinbeziehungen zu Robbie Williams oder zu Amy Winehouse, zu Christina Stürmer oder was weiß ich, zu jemandem. Also frage dich einmal, Sexualität sehr stark für junge Menschen, unglaublicher Trieb, auch hier die Beichte als das Hilfsmittel. Du musst nicht perfekt sein, aber du musst dich immer wieder aufmachen, umzukehren. Gott hat dich auch mit deinen Trieben geschaffen, aber Gott will, dass du sie ordnest. Du hast einen Geist, einen Willen und du hast den Heiligen Geist, der dir hilft, jetzt auch deine Triebe zu beherrschen und nicht von ihnen beherrscht zu werden. Und die wahre Liebe, die erreichst du nur in dieser Ordnung. Die wahre Hingabe, die braucht auch die Integration eben deines Leibes und deiner Leiblichkeit. Wenn du Risse hier bemerkst, bitte gehe beichten. Und lass den Heiligen Geist an dir wirken. Also keine Angst vor dem Heiligen Geist, der reinigendes Feuer ist. Dieser Heilige Geist kennt uns besser als wir selbst. Also er kennt alle Sünden eh schon. Für ihn sind das keine schockierenden Neuigkeiten. Also wenn du zur Beichte gehst und sagst, lieber Gott, kannst du dich erinnern, wie ich damals meinem Vater aus seiner Brieftasche die 100 Euro gefladert habe? Gefladert heißt stehlen auf Österreichisch, nicht? Also dann geschieht es sicher nicht, dass der liebe Gott im Himmel sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, welche Überraschung. Ja. Also er kennt das alles schon. Hab Vertrauen, dass er dich besser kennt als du selbst und dass er nur auf diesen Akt eben der Liebe und der Hingabe und der Bereitschaft der Umkehr wartet, damit sein Heiliger Geist dann eben durch dich weht, indem du die Worte Christi hörst, die der Priester sprechen darf, ich spreche dich los von deinen Sünden. Und dann bist du sie auch wirklich los. Und der Priester, ein Wort zum Priester. Weil ich weiß, dass das vielen Jugendlichen, vielen jungen Leuten unangenehm ist, einem fremden Menschen seine Fehler zu sagen. Der Priester ist nur ein Instrument. Ja. Manche Priester bekommen dann besonders große Ohren, damit man sieht, also dass man in diesen Ohren wirklich alles abladen kann, eben jetzt an Sünden. Also der Priester ist nur ein Instrument eben jetzt, um die Sünden eben jetzt loszusprechen. In Wirklichkeit ist es Christus selbst. Christus, der seine Apostel und ihre Nachfolger anhaucht bei der Priesterweihe und zu ihnen sagt, empfanget den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Wir haben bei uns im Stift Heiligengeist einen ganz, ganz großartigen Beichtvater, der heißt Pater Bernhard. Unser Orden hat ja, ich bin Zisterzienser, die gibt es in Bayern leider nicht. Jetzt kommt der berühmte Schmäh von Pater Karl. Unser großer Heiliger war nämlich der heilige Bernhard. Und wir wurden aber nach dem ersten Kloster Zistertium benannt. Normalerweise benennt man die Orden immer nach den Heiligen. Benedikt, Benediktiner, Franziskus, Franziskaner, Dominikus, Dominikaner, Bernhard, Bernhardiner. Hat man gesagt, das geht nicht, nicht, weil sonst glauben die Leute, dass wir bellen statt reden und deshalb Zisterzienser nach dem ersten Kloster Zistertium. Also unser Mitbruder, der Pater Bernhard, ist ein ganz umlagerter Beichtpriester, der fand schon am Samstag um 4 Uhr immer an und zu dem kommen die Leute, weil er immer sagt, er sagt immer zu den Leuten, kommt zum Pater Bernhard beichten, weil dem graus vor gar nichts. Und das kann eigentlich jeder Priester von sich sagen, möchte ich euch nur sagen. Ja? Also ihr braucht es nicht. Ein Priester muss ich auch sagen, persönlich, man hat umso mehr Hochachtung. Also wenn man sieht, je schwerer sich jemand tut oder je mehr jemand ringt oder je mehr jemand beschämt ist und je schwerer die Sünden ist eben, da hat man mehr Hochachtung noch. Ja? Also das möchte ich auch sagen, weil man ja sieht, dass hier die Gnade Gottes und das Feuer des Heiligen Geistes jetzt eben wirkt. Und dann vergibt Gott die Sünden. Die Beichte wirkt so, dass die Sünden wirklich durch den Heiligen Geist ins Nichts zurückgeführt werden. Der Heilige Geist ist immer dieses Band, habe ich gesagt, dieses Present Link, dieses vorhandene Band zwischen der Innerlichkeit Gottes und unserer Welt. Und hier nimmt er das Negative weg und versenkt es jetzt eben in den Abgründen der Barmherzigkeit Gottes. Du warfst unsere Sünden ins äußerste Meer, heißt es in einem alten rhythmischen Lied eben, dass wir da singen. Der Heilige Geist nimmt den Dreck weg und zugleich schenkt etwas Neues. Dort, wo eben dieser Dreck war, dort wird jetzt Gold, dort wird Leben, dort wird Kraft. Dort, wo Tod war, da entsteht Lebendigkeit. Er reinigt, er purgiert und er wandelt um. Aus den Fäkalien der Sünde wird der Dünger der Gnade. Aus den Beichten wirst du deshalb euch neue Kraft empfangen. Und man merkt das immer nicht, wenn man länger nicht beichten, also ich spüre das, da geht irgendwie, man wird dann aggressiv, man wird depressiv, man wird sich selber einfach zwider. Das stimmt was nicht. Das ist so wie ein Pfropfen, nicht, der einem innerlich verstopft und dann war man beichnend, dann ist das wieder weg und dann fließt wieder gleichsam das Blut der Gnade durch die Adern. Liebe Jugendliche, als Jesus am Kreuz sein Haupt neigte und seinen Geist übergab, da hat er deine Sünden vor Augen, die Sünden der ganzen Welt. Und in seinen brechenden Augen spiegelte sich bereits die neue Schöpfung. Als er den Heiligen Geist aushauchte, da meinte er dein Herz, paredokendo pneuma. Da wollte er diesen reinigenden Geist der Sündenvergebung in dein Herz, ex epneusan, hineinhauchen. Es wäre eine große Freude, wenn du diesen Heiligen Geist, eine große Freude für dich, wenn du diesen Heiligen Geist reinigend heute in dich wirken lässt. Amen.